Willkommen zu unserem heutigen Dharma-Abend. Willkommen zu unserem heutigen Thema. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das letzte Mal haben wir etwas sehr Seltsames hier besprochen. Wir haben über magische Fähigkeiten, über übersinnliche Fähigkeiten geredet und untersucht, ob es sowas geben kann und was das ist. Und heute wollen wir eher wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Fußnote, das letzte Mal war auch Boden der Tatsachen, ja. Nur das kann man vielleicht nicht so leicht nachvollziehen. Und heute geht es wieder darum, mehr einen praxisorientierten Zugang zu den Lehren des Buddha zu finden. Nach der Frage, ja, was soll und was muss ich denn tun? Wie geht es denn im Alltag? Worauf muss ich achten? Ich habe eine Lehrrede rausgesucht aus der mittleren Sammlung. Das ist die Nummer 114, wer sie nachlesen will. Und sie heißt, worauf man sich einlassen soll und worauf nicht. Und ich lese erst und kommentiere. Das Ganze spielt in Savatthi, wo der Buddha ja sehr oft war, im Kloster des Anathapindiko. Und da spricht er zunächst zu seinen Mönchen. Worauf man sich einlassen soll und worauf nicht, darüber will ich euch die Wahrheit zeigen. Das hört und achtet gut auf das, was ich sage. Ja, Herr, antworteten da die Mönche. Und der Erhabene sprach. Der tägliche Lebenswandel in Werken, Worten und Gedanken ist von zweierlei Art, sage ich. Teils soll man sich darauf einlassen, teils nicht. So hat der tägliche Lebenswandel zwei Seiten. Was aus dem Herzen aufsteigt, ist von zweierlei Art, sage ich. Teils soll man sich darauf einlassen, teils nicht. So hat, was aus dem Herzen aufsteigt, zwei Seiten. Wahrnehmung erlangen ist von zweierlei Art. Teils soll man sich darauf einlassen, teils nicht. So hat Wahrnehmung erlangen zwei Seiten. Ansichtsbildung ist von zweierlei Art, sage ich. Teils soll man sich darauf einlassen, teils nicht. So hat Ansichtsbildung zwei Seiten. Persönlichkeitsentwicklung ist von zweierlei Art, sage ich. Teils soll man sich darauf einlassen, teils nicht. So hat Persönlichkeitsentwicklung zweierlei Art, zwei Seiten. Soweit erstmal die Einleitung und man fragt sich vielleicht, was hat das mit unserem Leben zu tun? Ich habe ja angekündigt, dass es etwas Praktisches sein soll, worum es heute geht. Was hat das mit unserem Leben zu tun? Und meine Antwort ist erstmal schlicht die, das ist die exakte Beschreibung von dem, was unser Leben ausmacht. Nur nicht in der Konkretion, wie wir das so alltäglich vor uns haben, so die tausend Dinge, die tausend Situationen, die wir erleben, sondern was der Buddha hier wiedergibt, ist so etwas wie eine Grundstruktur unseres gesamten Lebens. Ja? Und er nennt insgesamt fünf Grundgegebenheiten, die unterm Strich unsere Existenz ausmachen. Was? Das ist einmal der Lebenswandel genannt. Das war das erste. Lebenswandel heißt das, was wir permanent tun, womit wir uns beschäftigen. Und das ist ja ein Teil unseres Lebens. Wir machen permanent irgendetwas. Im Denken, im Reden oder im Handeln. Zweitens, sagt der Erwachte, sind es Impulse, die aus unserem Herzen aufsteigen, aus unserer Psyche aufsteigen. Das ist der ganze Komplex des Wollens. Ja. Und was ist unser Tag? Daran wollen wir irgendetwas. Drittes Beispiel oder dritter Aspekt, Wahrnehmung. Wahrnehmung sind die Erlebensbilder, die Erfahrungen, die wir machen. Das, was so gleichsam von außen permanent an uns herantritt. Das Erleben, die Erfahrung. Und auch das findet ja fast 24 Stunden am Tag statt. Selbst wenn wir im Bett liegen und träumen, findet es statt. Vierter Punkt, sehr beliebt, Ansichten, Meinungen. Ideen, Vorstellungen, wie die Welt ist. Merken wir, dass wir alles, was wir tun, immer vor dem Hintergrund bestimmter Meinungen haben, wie die Dinge sind, wie sie sein sollen und wie die Welt eigentlich aussehen sollte. Und der letzte Punkt, das ist eine Art Zusammenfassung, eine Kulminierung des Ganzen, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Also das, was im Erleben stattfindet, in Bezug auf uns. Und Entwicklung heißt, dass unser Ich sich im Laufe des Lebens ja permanent im Wandel, im Wechsel vollzieht. Und wenn man die fünf zusammennimmt, dann hat man einen Abriss dessen, was unser Leben ausmacht. So, aber damit endet ja nicht die Belehrung des Buddha, sondern er sagt, Achtung, pass mal auf, diese fünf Aspekte unseres Daseins haben ja alle zusammen drei Eigenschaften. Die eine Eigenschaft sagt, das sind ja Prozesse. Das ist ja nicht etwas Fixes, etwas Statisches, sondern alles ist ja ständig in Bewegung. Ja? Bei unserer Aktivität sieht man es am einfachsten, körperlich, geistig, seelisch, ständig in Bewegung. Auch was in unserem Inneren sich tut, ja? Unsere Gemütsverfassung, ständig im Wandel. Unsere Ansichten, unsere Denkensart, immer im Wandel. Das Zweite, was zu den Fünfen zu sagen ist, dass die nicht irgendwo da draußen sich abspielen, sondern dass wir eine Beziehung zu denen haben. Wir müssen sie uns immer irgendwie positionieren. Ja? Es ist nicht ein Ereignis, das wir in der Zeitung lesen, sondern es ist etwas, was uns unmittelbar betrifft. Wir haben eine innere Beziehung zu den fünf. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wir haben bei all diesen fünf Aspekten immer eine Alternative. Ja? Deshalb heißt es 10-mal hintereinander gesagt, diese Dinge haben zwei Seiten. Sie sind nicht in sich fix, sondern sie haben Weichenstellungen, die man sozusagen beachten muss. Und daraus sehen wir, dass das Ganze keine philosophische Betrachtung ist, sondern dass wir hier ein Übungsfeld vor uns haben, dass wir hier ein Arbeitsfeld haben, dass wir in fünf Bereichen, mit denen wir ständig konfrontiert sind, immer auch vor einer Entscheidungssituation stehen. Mache ich es so oder mache ich es anders? Ja? Und das ist, sagt, fast 24 Stunden am Tag. Immer die Entscheidung, linksrum oder rechtsrum oder geradeaus. Und das will ich im Einzelnen jetzt nochmal erläutern, was da gemeint ist, weil die Frage immer im Raum steht, wie positionieren wir uns persönlich? Und gerade dann will man eine spirituelle Praxis haben in diesen fünf Bereichen. Und jetzt spricht aber im Fortgang dieser Lehrrede nicht der Buddha selbst weiter, sondern Sariputta, der einer der großen Schüler ist, und sagt, hör mal Buddha, ich habe das, was du gesagt hast, so und so verstanden. Und dann erklärt er es aus seiner Perspektive. Also Sariputta fährt jetzt fort. Der Sinn dessen, was du, Erhabener, eben in Kürze gesagt hast und nicht ausführlich erklärt hast, das sehe ich im Einzelnen so. Der tägliche Lebenswandel in Werken, Worten und Gedanken ist von zweierlei Art, sage ich. Teils soll man sich darauf einlassen, teils nicht. So hat der tägliche Lebenswandel in Worten, Werken und Gedanken zwei Seiten. Das ist vom Erhabenen gesagt worden. Und warum ist das gesagt worden? Jetzt erstmal eine Nebenbemerkung, warum da so eine Wiederholung ist. Es kommt ja oft vor, dass jemand, der was gehört hat, das erstmal wiederholt und dann weiterredet. Und es hat einen enorm wichtigen Grund, dass man erstmal bestätigt, das hast du gesagt, das habe ich gehört, ist das richtig so? Ja? Weil in der Regel ist es im Alltag so, wir hören was und geben eine Antwort auf etwas, was unser Partner gar nicht gesagt hat oder wer auch immer. Beim Militär ist das übrigens, glaube ich, auch so. Man sagt erstmal, was man gehört hat und dann heißt, okay, jetzt geht's los. Also deshalb die Bestätigung, das habe ich gesagt oder gehört, ist das richtig so? Und dann erst kommt der eigene Senf dazu. Auf einen täglichen Lebenswandel in Werken, Worten und Gedanken, bei dem, der sich darauf... Nein, jetzt habe ich die doch... Auf einen täglichen Lebenswandel in Werken, Worten und Gedanken, durch welchen bei dem, der sich darauf einlässt, die heilsuntauglichen Eigenschaften abnehmen und die heilstauglichen zunehmen. Auf einen solchen täglichen Lebenswandel in Werken, Worten und Gedanken soll man sich nicht einlassen. Auf einen Lebenswandel aber, durch welchen bei dem, der sich darauf einlässt, die heilstauglichen Eigenschaften zunehmen und die heilsuntauglichen abnehmen, auf einen solchen Lebenswandel soll man sich einlassen. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Weil Sariputta jetzt 10-mal gehört hat, man hat 2 Möglichkeiten, alles hat seine 2 Seiten. Und jetzt will man natürlich wissen, was sind denn die 2 Seiten? Es genügt ja nicht nur zu wissen, ich habe die Alternative, sondern ich will ja wissen, was ist denn die Alternative? Worauf muss ich denn achten bei meinen Entscheidungen, bei meinen Handlungen? Und da ist die Antwort die, was immer du tust, achtest darauf, ob die guten Eigenschaften in dir, ob die zunehmen oder abnehmen. Wenn du merkst, dass die guten Eigenschaften abnehmen, dann lass es sein. Wenn du merkst, dass die guten Eigenschaften zunehmen, dann mach's. Ja? So, das ist die Hauptorientierung, dass man bei dem, was man tut und lässt, einen Maßstab hat, der einem sagt, ob etwas vernünftig ist oder unvernünftig. Und hier ist davon gesprochen, dass man das Wohl im Auge haben soll, die heilstauglichen Dinge, also das, was sozusagen das Resultat ist, aber nicht das unmittelbare, angenehme Gefühl, das vielleicht im Moment entsteht, sondern die Entwicklung, die sich also eine Handlung gibt, unterm Strich, sozusagen aus der Fernperspektive. Und das wissen wir aus unserem eigenen Erleben, wir tun vieles, was im Moment klasse ist, ja. Und wenn dann die Rechnung zu zahlen ist, dann merken wir erst, was eigentlich dahinter steckt. Und deshalb ist die Unterscheidung zwischen heilsam und unheilsam eine andere als die zwischen, ach, es gefällt mir, es macht mir Spaß oder es macht mir keinen Spaß. Die Heilstauglichkeit ist etwas, was Wohl sozusagen in der Ferne insgesamt im Auge hat. Das ist der Maßstab. Und jetzt wendet Sariputta diesen Maßstab auf die einzelnen vorher genannten Aspekte an, dass man das auch ein bisschen konkret hat, nicht auf der abstrakten Ebene allein. Er fängt an, das beim Daseinswandel, bei den alltäglichen Aktivitäten, bei den Alltagshandlungen zu spezifizieren. Und da ist der erste Merkposten nur zu unserer Erinnerung, wenn immer wir etwas tun, und Menschen sind ja aktive Wesen, geschieht es auf 3 Ebenen. Im Denken, geistige Aktivität, im Sprechen, Kommunizieren, sprachliche Aktivität und mit unserer körperlichen Handlungsweise, ja, physische Aktivität. Und da bei diesen 3 Ebenen unserer Tätigkeit gilt es zu unterscheiden, was ist denn da heilstauglich und was nicht. Und jetzt wird euch sicher das eine oder andere sehr bekannt vorkommen. Fangen wir bei den körperlichen Aktivitäten an. Handel mit unserem physischen Leib. Was ist da heilsuntauglich? Jemanden töten, verletzen, umbringen. Was ist untauglich? Sich Dinge anzueignen, die einem nicht gehören. Also unrechtmäßig Dinge sich unter den Nagel zu reißen, zu stehlen, zu betrügen. Ja, all diese Dinge mit unserem Körper. Und der letzte Punkt, Zeit in der öffentlichen Diskussion, ja, heißt sexuelles Fehlverhalten. Da sind unsere Medien da im Moment voll von. Und das ist immer eine Form von Verhalten, was untauglich ist. Im Moment und auf lange Sicht ohnehin. Und was ist tauglich? Was sind die tauglichen Verhaltensweisen auf der physischen Ebene? Genau das Gegenteil davon. Nicht töten, sondern Leben zu schützen, zu fördern, wo es einem begegnet. Nicht stehlen, aber dafür großzügig zu sein, solidarisch zu sein, zu teilen, wenn man was hat. Und statt sexuellen Fehlverhalten oder Missbrauch einfach ein guter, treuer, ordentlicher Partner zu sein, verlässlicher Partner zu sein. Parallel dazu ist die Erklärung auf der sprachlichen Ebene. Geht es darum, welche Arten von Kommunikation haben wir, die heilstauglich sind, also die uns voranbringen, und solche, die uns ja, zurückwerfen oder nicht voranbringen. Und da muss man leider auf 4 zählen können, ja, weil Sprache komplizierter ist nur als das physische Tun. 4, aber auch durchaus zu bewältigen. Der erste Aspekt ist immer, falsch ist, wissentlich eine Lüge auszusprechen, also mit Worten zu betrügen, jemand hinters Licht zu führen, irre zu führen, willentlich und bewusst. Das nächste ist, die Wahrheit einzusetzen, auszusprechen, aber um Menschen zu entzweien, also um Intrigen zu spinnen, um Menschen aufeinander zu hetzen, um sie auseinanderzubringen. Dritter Aspekt auf der sprachlichen Ebene, heftig reden, laut reden, grob reden, verletzend sein. Also man kann ja die Wahrheit durchaus sagen, aber auf eine Art und Weise, die wehtut und nicht hilfreich ist. Und der vierte Aspekt von untauglicher Rede ist oberflächliches Reden, Schwätzen, seichtes Gerede, nutzloses Zeug halt. Also all das, was man eigentlich so gern erzählt. Das wäre der Idealfall, das zu erkennen, dass diese vier Formen von sprachlicher Ausdrucksweise von Kommunikation langfristig gesehen keine heilstauglichen sind, sondern das Gegenteil, sie führen abseits von innerem Frieden und Freiheit. Und ich brauche das Gegenteil nicht groß auszudrücken oder auszuführen, weil das sich ergibt, nicht? Die Wahrheit sagen, bei der Wahrheit bleiben, sich dafür einsetzen, Sprache zu nutzen, um Menschen zusammenzuführen, nicht zu trennen, höflich zu reden, auch Umgangsformen einzuhalten, zu sprechen, was den anderen auch wohltut, Worte auszudrücken, die man gerne hört, die zu Herzen gehen, wie der Buddha gelegentlich sagt. Und der letzte Punkt, darauf zu achten, ob das, was man erzählt, auch Sinn macht. Ja? Ob es auch was bringt, ob es auch nützlich ist und nicht einfach so Geschwätz ist, weil es so raus will. Ja? Das wird in kurzen Worten gesagt. Und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Ja? Denn wir sind aktiv, auch wenn wir nicht Holz hacken oder irgendwie miteinander reden. Weil unser Geist ständig aktiv ist. Der tut immer irgendwas. Der denkt nämlich permanent. Und auch da ist die Weichenstellung möglich. Und die Weichenstellung ist da. Untaugliches Denken, also das war auch so unbewusst so vor sich geht. Man muss ja nicht immer sagen, so jetzt setze ich mich hin und denke mal. Was denke ich jetzt? Ne? Sondern das sind ja Vorgänge, die in der Straßenbahn passieren, beim Schuhputzen passieren. Es denkt ja immer irgendwie. So. Es denkt, kann man fast sagen. Es denkt irgendwie, aber es denkt eben auf zweierlei Art und Weise. Was eine untaugliche Art und Weise ist, immer über Sinnliches nachzudenken. Also fixiert sein auf die Sinnesdinge, fixiert sein auf Äußeres, auf Weltliches, Materielles, das, was uns so verlockt. Darauf den Geist festnageln, das ist das Problem. Ein anderes Problem ist, das Gegenteil davon, immer so in einer Situation des inneren Ärgers zu sein, ja, immer so innerlich zu maulen, aggressiv zu sein, abwehrend zu sein, böswillig auch zu sein, feindselige Gedanken. Ja, also vielleicht kennen wir das ja auch aus der Literatur oder vom Hörensagen. Diese Gedanken sind letztendlich, da braucht man gar nicht groß zu philosophieren, keine Gedanken, die uns auf einem spirituellen Weg voranbringen, sondern sie sind definitiv untauglich. Und umgekehrt natürlich, wenn es uns gelingt, unsere Gedanken in eine andere Richtung zu bringen, die über dieses vordergründig banal Sinnliche auch mal hinausführt, dann ist das etwas, was in die heilstaugliche Richtung geht. Oder auch wenn wir Gedanken des Wohlwollens, des Mitempfindens, der Achtsamkeit auf den anderen mal haben, geht das in dieselbe Richtung. Das war schon im Telegrammstil der erste Aspekt, den Sariputta hier erklärt, die Weichenstellung bei unserem alltäglichen Handeln. Und jetzt gleich der zweite Teil, ich habe das genannt, aus der Psyche aufkommende Impulse. Oder im Text heißt es wörtlich, was aus dem Herzen aufsteigt. Was damit gemeint? Das ist die Welt der Emotionen. Emotionen, es kommt sozusagen heraus. Bildhaft gesprochen ist es der innere Vulkan, der permanent brodelt, Manchmal gibt es kleinere Eruptionen, manchmal gibt es größere Eruptionen, aber immer tut sich was. Es sind immer irgendwelche inneren Dränge, es sind Neigungen, Tendenzen, das ist der ganze Komplex dessen, was wir so wollen. Ja? Da kann man auch fast sagen, es will. Immer kommt irgendwas und sagt, hallo, ich will, mach mal. Ja? Und daran sehen wir schon, dass diese Impulse nicht einfach nur Impulse sind, sondern sie haben eine starke Macht, weil sie lenken und leiten uns in Bezug auf bestimmte Handlungen. Sie sagen, geh links und geh rechts, nicht unser klarer Verstand. Und da gibt es auch klare Marschlinien, wie man da diese Weichenstellung, ja, wie man sie, sagt man das, wie man die Weichen stellt, schlicht und einfach. Ja. Da gibt es zwei Merkposten, zwei Grundbegriffe, die immer wieder auftauchen. Also eine ist diese Haltung von Habgier, ich will, ich brauche, ich muss haben. Nicht? Begierig sein auf das, was wir in der Welt erleben. Das zweite ist wirklich das, was so an Feindseligkeit in uns ist, an Böswilligkeit, an Übelwollen, was ja auch wirklich in dieser Welt nicht ausgerottet ist. Und das Dritte, was eher so ein bisschen subtil ist, so eine Rücksichtslosigkeit, Blindheit anderen gegenüber. Man will gar nicht wirklich böse, aber geht trotzdem ein bisschen ruppig so durch die Welt. Man merkt nicht, dass da noch andere Menschen sind. Das sind die drei unheilvollen Gemütshaltungen. Ja, das her damit, weg damit und ich bin allein auf der Welt, so ungefähr. So kann man das zusammenfassen. Und das Gegenteil ergibt sich daraus, ja, Achtsamkeit, ich bin nicht der einzige Mensch, das sind noch mehr, die auch leben und glücklich sein wollen. Guck mal, dass das zusammen funktioniert. Und christlich gesprochen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ja, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Also es gibt eine andere Dimension von Realität, auf die man auch mal schauen soll, dass man auch mal guckt, dass man in diese Richtung wächst und sich entwickelt. Dritter Aspekt dessen, was wir Leben nennen, sagt er, erwartet, das sind die Wahrnehmungen. Das, was jetzt im Moment passiert, das sind die Erlebensbilder, die auftauchen. Es taucht ja dauernd etwas in unserem Bewusstsein auf. Das sind die Inhalte unseres Bewusstseins. Das sind die Erfahrungen, die wir permanent machen. Das ist das, was von außen sich präsentiert und sagt, hier bin ich und wir nehmen das Ganze ernst. Also nennen wir das andere Wesen, nennen wir das Umwelt, nennen wir das Ich, nennen wir das Gegenstände. Ja? Also das, was als Bild in unserem Bewusstsein erscheint. Und auch hier nennt der Buddha dieselben Grundtypen. Ja, ihr wundert euch vielleicht, dass das jetzt nach Wiederholung aussieht. Ich erkläre es auch gleich, warum das keine Wiederholung ist. Er sagt hier, Menschen sind von unterschiedlichen Wahrnehmungstypen geprägt. Die eine ist die Wahrnehmung von Habgier, haben wir eben schon gehört, von Übelwollen und von Aggressivität, beziehungsweise vom Gegenteil davon. Es ist deshalb keine Wahrnehmung, nein, deshalb keine Wiederholung, weil hier einfach nur der Akzent verschoben ist. Nicht? Dieselben Kräfte, die in uns auftauchen und sagen, ich will, die repräsentieren sich auch in dem, was wir sehen, ohne dass wir es merken. Und dadurch entsteht eine Wahrnehmung von Realität, die eben nicht realitätsgerecht ist, sondern verzerrt ist durch diese inneren Kräfte, die wir haben, die sagen, her damit oder weg damit. Ja? Unsere Wahrnehmungen, unsere Erlebnisse sind nicht die Spiegelung, die objektive Spiegelung von Realität, sondern sie folgen den Einflüsterungen unserer inneren Kräfte und unseren Gefühlen. Und dass das so ist, das sehen wir an praktischen Beispielen, wenn wir mal uns anschauen, wie dieselben Menschen in unterschiedlichen Situationen reagieren. Da sehen wir, dass Wahrnehmung verfärbt ist durch unser Inneres. Ich sage zwei ganz banale Beispiele. Für mich ist ja immer die Leipziger Straße große Lehrmeisterin. Also wir gehen da hoch und treffen einen von unserem Kurs und er sagt, guck mal, was ich mir gekauft habe. Da guckst du dir an, eben gekauft. Ist das nicht schön? Oh, was passiert erstmal? Wir nehmen wahr, was uns der Betreffende zeigt. Aber wir nehmen nicht gleich wahr. Der eine sagt, ach wie schön, und denkt, hätte ich auch gern. Ja? Das ist die Haltung, mögen, her damit. Begehren ist ein bisschen drastisch hier gesagt. Ja? Aber man kann genauso denken, ach wie schön, dir gönne ich das, du hast es verdient, schön, dass du das hast. Ja? Selbe Situation, aber eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung, je nachdem, wie wir innerlich gestrickt sind. Oder ein anderes Beispiel, ja, irgendeine aggressive Situation, so ein bisschen eine geladene Situation in der U-Bahn, auf der Straße, also da gibt es irgendwie Ärger. Was zunächst auftaucht, ist Wahrnehmen. Wir kriegen mit, da ist was, aber wir kriegen nicht objektiv mit, was da ist, sondern wir sehen das verzerrt. Und eine beliebte Haltung ist, was sind denn das für welche? Die kann man nur, da müssten wir doch mal aufräumen. Wenn ich was zu sagen hätte, dann gäbe es das alles nicht. Ja? Das ist so die Haltung, Ärger, Zorn, Ablehnung, Widerwille. In derselben oder scheinbar selben Wahrnehmungssituation. Aus einer weisheitlichen Sicht würde es ganz anders aussehen. Derselbe Vorgang würde vielleicht kommentiert, die armen Kerle, die wissen nicht, was sie sich antun im Moment. Und später, ja, sie wissen nicht, was sozusagen aus der karmischen Perspektive, was da im Moment geschieht. Selbe, scheinbar selbe Erlebenswahrnehmungssituation, aber unterschiedliche Art von Qualifizierung. Vierter Punkt. Anschauungen, Weltbilder, Theorie. Hier geht es um die Frage von der Art und Weise, wie wir Welt einschätzen, welche intellektuellen Vorstellungen wir haben, also der intellektuelle Überbau von dem Ganzen. Ideen und Vorstellungen und Leitbilder, ja, die wir im Kopf haben, ob wir das wissen oder nicht. Und bei Leitbildern gibt es auch die beiden Alternativen. Folge ich ihnen, taugen sie was oder folge ich ihnen besser nicht? Und das ist etwas sehr, sagen wir mal, Substanzielles, weil uns oft nicht bewusst ist, dass wir aus bestimmten Ideen heraus agieren. Wir denken, wir machen es, weil das so ist, weil sich das so gehört, und haben keine Reflexion darüber, auf welcher Basis wir überhaupt agieren. Und der Buddha ist nun ja gerade jemand, der mit anderen, veränderten, realistischeren Leitbildern agiert. Er sagt ja immer, ich leite euch an und ich zeige euch die Wahrheit auf. Das heißt, ich gebe in eure Köpfe hinein eine andere Sichtweise, eine andere Art und Weise, die Dinge zu sehen, weil das weitreichende Konsequenzen hat. Ihr werdet es gleich sehen. So, und da wird jetzt gegenübergestellt, welche Art und Weise untauglich ist, die Welt realistisch zu betrachten. Und vielleicht erinnert ihr euch an frühere Vorträge, wo ich versucht habe darzustellen, dass die buddhistischen Lehren insgesamt sich in 5 Einheiten zusammenfassen lassen. So 5 Weltsichten, die falsch sind, die nicht realistisch sind, und 5, die adäquat sind, dessen, was tatsächlich sich abspielt. So, was untauglich ist, ist eine Haltung, die sagt, Großherzigkeit, Freigebigkeit, taucht nichts. Ja. Teilen, solitarisches Verhalten, hat keinen Zweck. Lass es sein. Das ist eine unterste Ebene von falscher Sicht. Dann kommt eine Behauptung, die sagt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem, was wir tun, und dem, was wir erleben. Die Theorie von Karma ist Quatsch. Man kann tun und lassen, was man will. Man darf sich nur nicht erwischen lassen. Das ist so die Konsequenz. Die nächste Ebene ist schon ein bisschen doch in eine tiefere Dimension geht. Jenseits, Fortexistenz, ist kalter Kaffee. Leben nach dem Tod, reine Fantasie. Hier und jetzt in dieser Welt, da sind wir, und wenn wir tot sind, ist alles aus. Und das, was wir erleben, das ist real, alles andere ist nicht real. Also insbesondere die Möglichkeit, in eine übermenschliche Form des Erlebens hineinzuwachsen, wird als nicht realistisch angesehen. und dann auf dem nächsten Level noch ein Stück höher, noch ein Stück tiefer betrachtet oder falsch betrachtet in dem Zusammenhang. Die These, dass Glück, Zufriedenheit nur in diesem sinnlichen, materiellen Lebenskontext zu finden ist, nicht jenseits davon. Nicht? Dass Herzensfrieden, Glück, Freude nur im Kontakt mit sinnlicher Welt möglich ist. Und als letztes, das letzte, das ist der Glaube, dass man die Welt nicht wirklich verstehen kann. Dass es niemanden gibt, der hinter die Kulissen guckt, niemanden gibt, der die Welt im tiefsten sozusagen durchschaut, also wie Faust es äußert. Wir wissen, dass wir nichts wissen können. Ja? Er sagt nicht, ich habe keine Ahnung, ich blicke das nicht, sondern er sagt, wir können nichts wissen. Sondern diese fünf Formen, diese fünf Grundformen von Weltanschauung, von denen sagt der Buddha immer, die sind definitiv falsch, die sind untauglich, um spirituelle überhaupt in seinem Leben voranzukommen. Richtig ist nur genau das Gegenteil, ich fasse das nochmal zusammen. Christlich formuliert wieder, ja. Geben ist seliger denn nehmen. Solidarität, abgeben, teilen mit anderen ist hilfreicher als festhalten, klammern. Zweiter Punkt ist, und der betrifft uns sehr, aus allen Handlungen gehen innere und äußere Früchte hervor. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, weil aus allen Taten Resultate hervorgehen, die den Handlungen entsprechen. Das ist eine existenzielle Gesetzmäßigkeit, auch wenn sie mit unserem sinnlichen Auge nicht erfahrbar ist. Der dritte Punkt hebt das in die Dimension jenseits menschlicher Existenz und sagt, es gibt eine Möglichkeit des Lebens, des Erlebens, was über Menschliches hinausgeht. Menschliches Erleben ist eine Möglichkeit, aber eine relativ primitive und eine relativ schmerzliche. Und nur wenn man anerkennt, zumindest als Hypothese anerkennt, es gibt was jenseits davon. Es gibt eine Dimension von Erleben, die viel tiefer, reicher ist als das Klein-Klein unseres Menschlichen. Nur dann kann man auch in diese Dimension hineinwachsen. Und es wird nochmal getoppt in der Aussage, dass Frieden, Herzensfrieden, Glück nicht draußen in der Welt zu finden ist, sondern in einem selbst. Und dann zu finden ist, gerade dann zu finden ist, wenn man die Dualität von Ich und Welt übersteigt. Ich deute das nur an. Also das ist ein ganzer Komplex von Meditation, von geistiger Sammlung. Und der letzte Punkt, der entscheidende Punkt, man kann diese Welt verstehen. Man kann diese Existenz durchschauen. Man kann die Gesetzmäßigkeit unseres Lebens erkennen und danach handeln. Und es gibt Menschen, es gibt Wesen, die das getan haben und andere auch das darlegen. Wenn man das nicht akzeptiert, ja, setzt man sich ja selbst Schranken, wie der Papagei im Käfig, wenn der sagt, jenseits meines Gitters gibt es nichts. Dann wird er nicht aus dem Käfig rausfliegen, selbst wenn die Tür offen ist. Das ist das Problem. Erst dann, wenn wir wissen, wir sitzen in einem Käfig, die Tür ist noch zu, aber es gibt ein Jenseits des Gitters. Erst dann werden wir aktiv in uns, erstmal zu gucken, gibt es was jenseits unseres Stängelchens und des Futternapfs, ja? Gibt es da andere Dimensionen? Und wenn wir dann entdecken, dass die Tür auf ist und wir merken, dass wir fliegen können, dann geht es auch raus. Das ist die Voraussetzung davon. So, Zwischenergebnis, dass wir mal summieren, wo wir angelangt sind in unserer Betrachtung. Ich habe über vier Dinge gesprochen. Einmal über unser alltägliches Verhalten, über unsere Emotionen, unsere Erlebnisse und unsere Anschauungen. Und bei all diesen vier Dingen gibt es, wie ihr erinnert, immer die zwei Möglichkeiten, ja, linksrum oder rechtsrum. Ich fasse das deshalb nochmal zusammen, um zu zeigen, dass das keine wahllosen Dinge sind, die der Buddha da sagt. Er sagt nicht irgendwas, auch mir fallen gerade diese vier ein. Sondern diese vier sind essentiell auf der einen Seite und sie sind in einem ganz, ganz engen inneren Zusammenhang zueinander, denn das eine geht aus dem anderen hervor. Und das kurz noch im Überblick. beginne mit dem Aspekt der Anschauung, Weltanschauung, Weltbilder. Die setze ich vorne hin. Warum? Weil aus diesen Weltbildern entsteht das, was wir denken. Wir leiten unser Denken ab von unserem Wertsystem, was wir für richtig halten, was wir für wichtig halten. Wir bewerten diese Dinge danach. So, und aus diesem bewertenden Denken entstehen die Kräfte, die wir Herzensqualitäten nennen. Also das, was wir Emotionen nennen, das, was die inneren Dränge in uns sind, die entstehen durch Denken. Und was entsteht aus diesen inneren Drängen? Das, was wir tun. Was wir denken, was wir reden und was wir physisch tun, kommt aus diesen Kräften. Und das Ergebnis unseres Tuns ist das, was wir erleben. Das sind die Wahrnehmungen. Ja, und was wir wahrnehmen, darüber bilden wir unsere Meinung. Und wenn wir eine Meinung haben, denken wir danach. Aus dem Denken entstehen die inneren Kräfte. Aus den inneren Kräften entstehen unsere Handlungen, aus den Handlungen unsere Erleben und aus dem Erleben unsere Meinungen. Jetzt könnte ich das bis Mitternacht fortsetzen. Ihr merkt, dass das ein Kreis ist. Ja? Und unser Leben kann man in diesem Kreis beschreiben. Nur, dass dieser Kreis, wenn man die Gesetzmäßigkeiten nicht sieht und nicht erkennt, immer munter vor sich hinläuft. Ja? Nur dann, wenn man merkt, dass in dieser Situation an diesen vier Stellen immer Weichenstellungen möglich sind, dann wird auch deutlich, dass da eine Befreiungsalternative drin ist. Wenn man weiß, wie diese ja, unterschiedlichen Weichen aussehen, kann man sie auch entsprechend stellen. Und ganz kurz zum Schluss noch die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein Stück Zusammenfassung von dem Ganzen. Weil man kann das auch reduzieren, diese 4 auf 1, und kann sagen, ja, was ergibt sich denn für mich daraus? Und da zeigt sich auch, dass das, was wir die Entwicklung unserer Person nennen, die Veränderung unserer Person im Laufe eines mehr oder weniger langen Lebens, auch immer eine Weichenstellung enthält. Und da will ich nochmal was vorlesen. Welche Art aber ist die Persönlichkeitsentwicklung, durch welche bei dem, der sich darauf einlässt, die heilsuntauglichen Eigenschaften zunehmen und die heilstauglichen abnehmen? Wer Persönlichkeitsentwicklung falsch und bedrängend betreibt, nicht um den vollkommenen Heilsstand zu erreichen, bei dem nehmen die heilsuntauglichen Eigenschaften zu und die heilstauglichen ab. Welche Art aber ist die Persönlichkeitsentwicklung, durch welche bei dem, der sich darauf einlässt, die heilsuntauglichen Eigenschaften abnehmen und die heilstauglichen Eigenschaften wachsen? Wer Persönlichkeitsentwicklung zur Befreiung von Bedrängnis betreibt, um den vollkommenen Heilsstand zu erreichen, bei dem nehmen die heilsuntauglichen Eigenschaften ab und die heilstauglichen nehmen zu. Also ihr merkt, das ist immer dieselbe Struktur. Wirklichkeit ist einfach. Das Leben ist extrem einfach. Nur so einfach, dass wir es nicht sehen. Deshalb brauchen wir jemanden, der zurücktritt und von außen auf diesen ganzen Laden mal guckt und sagt, Leute, es ist schlicht und einfach. So, und wie sieht denn Persönlichkeitsentwicklung in unseren Breiten aus, in unserer Zeit aus? Also ich habe von Jugend an immer ein Modell mitgekriegt und das heißt Selbstverwirklichung. Ich glaube, das ist heute noch modern. Ich will mich selbst verwirklichen. Mal abgesehen von der Frage, was selbst ist, das wollen wir gar nicht jetzt mal diskutieren. Ja? Aber wir wollen uns selbst verwirklichen. Was heißt das? Wir wollen, dass sich unsere Ziele erfüllen, dass sich unsere Neigungen erfüllen, dass unsere Wünsche bedient werden, ja, dass alles so läuft, wie meine inneren Antriebe das wollen und sagen. Und daraus resultiert, weil ich mich ja entwickeln will, habe ich ja nicht so sehr ein Interesse an den anderen. Ja, sondern ich bin egozentriert, egoistisch unter Umständen und auch möglicherweise mit starken Ellenbogen versehen, um mich zu emanzipieren. Und das ist das, was der Erwachte hier nennt, eine Persönlichkeitsentwicklung, die Bedrängnis bringt. Denn wenn ich als Elefant durch den Porzellanladen laufe, ist das starke Bedrängnis für die Teller, die da drin sind. Und je stärker das ist, umso stärker ist Bedrängnis für andere. Ja? Aber auch Bedrängnis für mich, weil ich dann gar nicht merke, was ich mir selbst antue. Und das ist der untaugliche Teil, diese egozentrierte Perspektive zu haben, weil man da nicht mit ans Ziel kommt. Und das Gegenteil davon ist, sich so zu verhalten, dass man nicht andere bedrängt, dass man sie ins Boot sozusagen hineinnimmt. Sagt, wir versuchen es mal gemeinsam. Und das ist der entscheidende Punkt. Es ist eine Persönlichkeitsentwicklung, die nicht jetzt auf den Moment oder die nächsten 10 Jahre guckt, sondern, wie der Erwachte hier sagt, den Heilsstand im Auge hat. Also die endgültige Befreiung von dem, was wir hier immer Unvollkommenheit, Dukkha leiden oder sonst was nennen. Und das ist die Persönlichkeitsentwicklung, die zur Freiheit führt und die heilstauglich ist. So, und jetzt kommt der letzte Satz, der vorletzte Satz. Die Lehrrede ist damit nicht am Ende. Ich weiß ja unsere zeitliche Begrenzung, deshalb muss ich mich immer konzentrieren. Die Rede selbst ist nicht zu Ende, sondern der Buddha hat hier mit diesen 5 Hauptaspekten nur mal jetzt Beispiele genannt, an denen sich diese Weichenstellungen festlegen lassen. Und am Ende öffnet er den Blick, das macht er ja oft. Er nennt Beispiele und dann öffnet er den Blick sozusagen ins Unendliche. Und sagt nochmal an 2 Beispielen, wie diese Weichenstellung aussieht. Da wird es auf einmal mal sehr konkret und auf der anderen Seite sehr abstrakt. Und damit ist alles eingebunden in unsere Betrachtung. Er sagt, wo sind diese Weichenstellungen möglich? Bei Kleidung, bei Nahrung, bei Wohnung, bei Dorf, bei Stadt, bei Land, bei Mensch. Ja? Nicht, dass wir uns herausreden, ja, die 4, 5 Dinge waren mir jetzt zu abstrakt, die finde ich nirgendwo. Ja. Ich bin jetzt nach Hause gegangen, aber ich habe sie nirgendwo gefunden. Also ist diese Rede nichts für mich, hat nichts getaucht. Ja. Nichts davon. Hier sagt er, diese Weichenstellung, ja, ist bei Kleidung, bei Nahrung, bei Wohnung, bei Dorf, also bei allem, was sinnlich wahrnehmbar ist, zeigt sich das. Nämlich stellt sich immer die Frage, soll ich mich darauf einlassen? Oder soll ich es lassen? Soll ich diese Dinge pflegen oder nicht? Soll ich dem nachgehen oder soll ich es lassen? Und dann kommt zum Schluss nochmal so dann die Buddha-Perspektive, die von dem Gewusel des Alltags weggeben dann nochmal ganz den tiefen Blick hat und sagt, diese Weichenstellung gibt es auch bei Augsinn erfahrbarer Form, bei Ohrsinn erfahrbarem Ton, bei Nasensinn erfahrbarem Duft, bei Zungensinn erfahrbarem Geschmack, bei Körpersinn erfahrbarer Tastung, bei Geistsinn erfahrbarem Ding. Und da kann man dazu sagen, das ist schlicht alles. Ja? Weil alles ist die Zusammenfassung dessen, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, tasten und denken. Und bei all diesen 6, ob es konkretisiert oder auf der psychologischen Ebene beschrieben, bei all diesen 6 gibt es diese Weichenstellung, diese 2 Seiten sich zu verhalten. Und jetzt lese ich den Schlusssatz noch vor, sozusagen den Nachspann dieser Lehrrede. Wo der Buddha dann auf die Rede von Sariputta sagt, gut, gut, Sariputta, gut hast du den Sinn dessen erkannt, was ich in Kürze gesagt und nicht ausführlich erklärt habe. So ist der Sinn dessen, was ich in Kürze gesagt und nicht ausführlich erklärt habe, zu verstehen. Wenn alle Adligen, alle Brahmanen, alle Bürger, alle Arbeiter, alle Straßenkehrer den Sinn dessen, was ich gesagt habe, im Einzelnen so verstehen würden, so würde es ihnen lange zum Segen und zum Wohl gereichen. Wenn diese Welt, Sariputta, mit ihren reinen Geistern und ihren Weltgeistern, mit ihren Schulen von asketisch und brahmisch Lebenden, mit ihren Himmelswesen und Menschen den Sinn dessen, was ich in Kürze gesagt, aber nicht im Einzelnen erklärt habe, im Einzelnen so verstehen würden, so würde es ihnen lange zum Segen und Wohl gereichen. So sprach der Erhabene und der ehrwürdige Sariputta war beglückt von der Rede des Erhabenen. So, und das ist mein Wunsch, ja, dass das Thema uns lange zum Segen und Glück gereichen möge, wenn wir merken, was da an Alltagsherausforderungen in jeder Situation einfach trägt. Das war viel, aber das Leben ist auch vielfältig. Ja. Ich danke erstmal fürs Zuhören und jetzt seid wie üblich ihr dran, wenn es noch was zu sagen gibt.